Wenn ich jetzt rückblickend das sehe, vor der Pandemie, da waren wir auf jeden Fall ganz schön satt. Also wir hatten, es war wirklich höher, schneller, weiter. Wir hatten die krasseste Tour ever in der Geschichte von Deichen. Und das fühlte sich auch total gut an. Also es war auch wirklich toll, unser Erfolg. Das haben wir auch gefeiert und so weiter. Und es hat sich dann, kam die Pandemie und dann es war so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich so Kultur? Geht das jetzt weg oder kommt das irgendwann nochmal wieder und so? Das hat mich auch ganz schön so in die Krise gestürzt, bis wir dann angefangen haben, die Platte zu machen und ich in dieser Auseinandersetzung eigentlich so ein bisschen auch so wieder zurückgekommen bin zu dem, wofür wir eigentlich angetreten sind, so zum Musik machen und Spaß daran haben.
Hi, mein Name ist Saywa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Philipp Grütering, Gründungsmitglied von Deichkind, die im Februar ein neues Album herausbringen und im Sommer dann direkt damit auf Tour gehen. Auf dem Weg nach Hamburg erzählt Philipp mir vom Songs schreiben im Lockdown, vom Luxus, privat nicht erkannt zu werden und über die Veränderungen in der Musikbranche während seiner mittlerweile 20-jährigen Karriere als Musiker. Parallel zu unserer Podcast-Folge gibt es auf dbmobil.de übrigens auch ein Deichkind-Special mit einem zusätzlichen Interview mit allen drei Deichkind-Mitgliedern. Außerdem haben wir Deichkind einen lang gehegten Wunsch erfüllt, und zwar einmal voll kostümiert in ein Eisenbahnwerk einzufallen. Die verrücktesten Fotomotive findet ihr ebenfalls auf dbmobil.de. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.
Ja, jetzt haben wir einfach schon angefangen zu sprechen.
Ja.
Der Podcast ging einfach los.
Okay. Ja, ich dachte, dass man das so.
Das macht man so, ja.
Okay.
Philipp Grütering, ich freue mich sehr, dass wir zusammen Bahn fahren. Richtig schön.
Ja, danke für die Einladung.
Wir fahren zusammen von Berlin nach Hamburg. Und du wohnst auch in Berlin, richtig?
Genau, ich
Oder
wohne.
warst du durch Zufall gerade hier?
Durch Zufall haben wir uns gerade getroffen.
Für mich auch angenehm, weil ich hatte keine lange Fahrt bis zu unserem Treffen. Und du hast heute ein, wie nennt man das, ein Kostümcheck, ein, da gibt es ein professionelles Wort für, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Fitting.
Ein Fitting,
Ein
genau, ja.
Fitting, so nennt man
Genau,
das in
ja.
der Modebranche.
Ja, genau, ich habe ein Fitting heute. Also heute, also ich bin tatsächlich jetzt 4 Tage in Hamburg und wir drehen am Donnerstag ein Musikvideo. Genau, das machen wir
Ah,
relativ
okay, also viel
aufwendig
vor, ja.
und dann gibt es dann eben Fitting dazu. Das haben wir ja schon tausende Videos gedreht und viele davon sind auch so, was die Klamotten betrifft, ziemlich chaotisch oder beziehungsweise an dem Tag haben wir das dann ausgesucht und das ist dann manchmal auch so ein bisschen, sind wir in die Bredouille geraten und haben gedacht, so einen Tag, so einen halben Tag, wo wir vorher mal ein paar Klamotten anziehen, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Dann können wir in Ruhe dann am Drehtag wissen wir, was wir anhaben.
Musst du mir gleich nochmal in Ruhe erzählen. Ich wollte einmal diese Kulisse hier beschreiben, in der wir gerade sitzen, weil das ist eine, in der ich noch nicht den Unterwegs mit Podcast aufgezeichnet habe. Also wir waren schon in der ICE Lounge, wir waren schon mitten in der Regio zwischen den Leuten in
Wo
der
war der?
Bahn,
Entschuldigung, ich habe das gar nicht
in der
verstanden.
Regio zwischen den
Ach
Leuten
so,
in der
ja.
Bahn. Dann waren wir in der ICE in dem Ruhebereich vorne, wo man wie so ein Cockpit für sich hat. Also ich habe wirklich überall in der Bahn, wo du einen Podcast aufnehmen
Ja,
kannst, habe ich schon
ja.
gemacht. Und wir sind jetzt in diesen kleinen Holzkapseln, die hier aufgebaut sind, wie so kleine Trennbereiche. Und das finde ich auch nochmal besonders niedlich. Also wir haben hier wie so unsere kleine Box für uns, nur um die Hörerinnen einmal mitzunehmen. Und du hast gerade schon gesagt, dass du früher mal Pilot werden wolltest
Ja.
und dass jetzt aber Jetzt hast du mittlerweile eine Flugangst entwickelt. Kannst du das finde ich
Also
auch.
ich steige noch ins Flugzeug so, aber ich merke, dass
Ja.
ich so, das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt mit meinen beiden Jungs jetzt zum Beispiel, war ich letztens im Hansa-Park, heißt das ja mittlerweile, und da bin ich mit denen ins Kettenkarussell gestiegen und ich fand das früher total cool.
Ja.
Und mir ist so krass schlecht geworden. Ich
Wirklich?
bin fast gestorben da
Ach,
drin in dem
krass.
Ding. Und irgendwie habe ich so gedacht, so,
Ist das
okay,
sowas, was schlimmer wird, wenn man älter wird?
ja,
Weil
es
ich habe
ist
das bei
einfach
mir auch.
auch Schiffsschaukel. Das
Schaukeln grundsätzlich, ganz im Ernst.
ja.
Als Kind war Schaukeln sowas Geiles. Wenn ich mich jetzt auf eine Schaukel setze,
Absolut.
ich halte es nicht
Stundenlang
aus.
konnte man sich auf eine Schaukel setzen. Jetzt ist
Horror.
so ein bisschen so und denkt, oh nee, das ist
Ja.
irgendwie ist das nichts und so.
Aber ich finde das tatsächlich interessant. Wir haben gerade kurz bevor es losging schon drüber geredet, dass früher, zumindest aus meinem Gefühl, ich weiß nicht, wie es für dich war, Fliegen immer sowas war, was so auch nach außen so wie so ein Statussymbol war und symbolisiert hat, ich bin geschäftig, ich bin viel unterwegs. Und man hat das dann auch gerne nach außen gezeigt. Ich kenne auf jeden Fall immer noch ein paar Leute aus der Kulturbranche, also einige so aus meinem Umfeld, denen ich jetzt folge oder so auf Instagram, bei denen ich das auch sehe, dass die das immer noch so nach außen zeigen, um, glaube ich, so zu zeigen, ich bin busy, ich bin unterwegs.
Ja.
Und das sind jetzt aber mittlerweile bei mir in meinem Feed eher die Leute, die so rausfallen, weil ich das jedes Mal sehe und mir denke so, hä, lebst du hinterm Mond?
Ja.
Also wer ist denn heute noch so?
Früher hat man sich natürlich nicht Gedanken darüber gemacht, was das, wie viel CO2-Ausstoß und Flug hat oder, aber ja, also ich fand, früher fand ich das immer was absolut Besonderes zu fliegen.
Ja, ne?
Also
ja.
Ich fand es auch so zum Flughafen und dann die Leute da und dann da einsteigen und da starten und konnte man rausgucken und man war mega hoch irgendwo und das war schon was Besonderes auf jeden Fall. Aber ja, also eher auch so war man irgendwie länger geflogen ist. Ich fand zum Beispiel früher gab es sowas wie so Kurzstreckenflüge oder sowas, das gab es gar nicht, oder? Also
ich weiß es
also
nicht.
Also ich bin als Kind oder als Jugendlicher nie irgendwo zwischen Hamburg und München geflogen.
Aber als Kind hat man auch keinen Termin in Hamburg, oder?
Nee. Oder eine Oma in München oder was weiß ich.
Ja.
Ich habe mir immer so vorgestellt, hier in diesen Holzkabinen in der ersten Klasse, in der Bahn, ist das immer so Politiker hier drin sitzen, berühmte Leute und so weiter. Das,
also und siehst du, jetzt haben wir hier mindestens einen berühmten Leute gerade.
Ja, aber ich fahre ja häufig diese Strecke hier, Hamburg-Berlin, also wirklich sehr häufig, manchmal dreimal in der Woche, oder das habe ich jetzt letzte Woche gemacht. Und aber irgendwie nie erste Klasse. Also ich bin so, ich weiß gar nicht, was hier so viel besonderer ist.
Was hier
ist.
So passiert. In der was hier besonderer ist.
Ja, oder genau.
Du hast halt ein bisschen mehr Platz. Also das ist auf jeden Fall der Vorteil, ne?
Ach so,
und wenn du Glück hast, kannst du dir auch Essen an Sitz
bestellen.
Stimmt, hier
sind nur drei Sitze. Jetzt fällt mir das erst auf.
Ja, genau. Statt vier. Aber es sind tatsächlich richtig häufig Politikerinnen in der Bahn.
Ja, ja.
Also jetzt gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob so die ganz hohe Riege, habe ich jetzt noch nie jemand gesehen, aber wenn man in der ersten Klasse sitzt und mal den Leuten auf dem Laptop schielt, dann sieht man richtig häufig, oder wenn die auch telefonieren und dann irgendwie irgendwas von Kolleginnen erzählen, habe ich schon so häufig Gespräche gelauscht, wo irgendjemand über irgendeine Partei
redet. Ja, klar, man sieht hier natürlich echt so, ich habe, glaube ich, mal Gerhard Schröder hier gesehen am Hauptbahnhof oder Genscher oder so, oder?
Ja, aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt mal mein Jahr Revue passieren lasse, wo wir diese 25 Folgen unterwegs mit aufgezeichnet haben, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 24 in diese Richtung. Ich habe keinen krassen Promi, außerhalb von dem, mit dem wir gefahren sind, mal so zufällig in der ersten Klasse oder in der Bahn getroffen. Das ist eine Erfahrung, die würde ich gerne nochmal nachholen. Einfach mal nochmal jemanden zufällig irgendwo sitzen sehen.
Ja, doch, irgendwie sitzt immer jemand im Zug.
Aber man erkennt die dann auch nicht beim Reisen, weil die dann so...
Mich erkennt man ja auch nicht.
Im Hoodie und Joggen. Ja, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Du hast es nämlich auch mal irgendwo erzählt, dass gerade Deichkind so als Gruppe auch bekannt ist und du deswegen alleine eigentlich relativ gut reisen kannst. Ist das so?
Ja, ja, total, auf jeden Fall. Also ich fahre ja auch, wenn wir Studioproduktionen haben oder Albumproduktionen in Berlin, fahre ich auch mit der U-Bahn und Straßenbahn und alles. Und ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, wenn einer plötzlich so guckt und denkt so, huch, bist nicht... Der eine von
das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob man dann manchmal auch vielleicht sich denkt, ach, wenn man jetzt einmal so, wenn man jetzt mal erkannt wird oder so, dass es dann auch mal schön und erfrischend ist, wenn man das sonst quasi eher weniger hat.
Ja, ich freue mich. Das ist wirklich selten. Also, aber dann, wenn einer kommt, dann freue ich mich.
Und wirst du, und dann sind es halt wahrscheinlich auch die richtig drin sind, oder?
Ja, klar.
Also die richtigen Obernerds, die alles wissen und.
Ja, jetzt nicht Obernerds, aber so, die dann so ein bisschen. Das so verfolgt haben schon seit längerem. Ich meine, uns gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Es gibt dann auch Leute, die sind über 40, die mich dann ansprechen und mich, klar, schon lange kennen.
Ja. Und werdet ihr mehr erkannt, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Es kommt auch immer darauf an, an welchen Orten man ist.
Ja.
Ich glaube so, wenn ich an einem Ort bin, wo man das nicht verbindet mit den bunten Kostümen und den Shows und so weiter, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass man mich erkennt. Aber klar, wenn man irgendwie bei der 1Live Krone ist, dann wird man auch erkannt,
ja,
wenn man
im Hoodie
da hinkommt. Oder ich war letztens bei so einer Filmpremiere in Berlin am Kudamm. Ja, da ist dann mal der ein oder andere, der dann sagt, ah ja, krass.
Da ist dann aber auch jeder berühmt und dann ist man auch bei jedem so...
Dann gucken auch alle selektiv.
Du bist auf jeden Fall jemand.
Ja, genau, da ist man somebody.
Warst du denn bei der 1Live Krone? Die war ja gerade.
Nee, wir haben das irgendwie. Wir hatten irgendwie keine Lust.
Er hatte keine Lust?
Nee.
Okay, aber ihr habt ja auch... Ja, das habe ich mich nicht auch gefragt. Ihr müsst schon so viel gesehen haben. Hat man da irgendwann überhaupt noch Bock auf so... Ich meine, eine 1Live Krone Einladung ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich glaube, da würden sich viele sehr drüber freuen, die vielleicht noch neu in der Branche sind und sind so, wow, was geht da denn so ab? Langweilt einen das irgendwann? Oder hat man irgendwann alles schon gesehen?
Ja, so ein bisschen schon. Mhm. Also, ja, also klar, das sind dann halt so, am Anfang denkst du, okay, da gehen wir da, 1Live-Chrono, wow, cool, Echo-Verleihung, wow, und so weiter. Und irgendwann mutiert das dann so ein bisschen. Aber es ist auch nicht so einfach, da zu sein. Also man fühlt sich ja so ein bisschen auch Privatperson und das ist eine Show und dann sind da alle aufgedreht und dann ist man da so ein bisschen verfangen drin. Mhm. Und irgendwann ist es auch dann, denkt man, ja, okay, das ist jetzt auch ein Marketing-Tool. Du machst, entweder gehst du zu 1Live-Chrono.
Ja, man muss wahrscheinlich schon Spaß haben.
Ja, so, sonst das bringt irgendwie nichts, wenn du sagst, du gehst dahin, weil es was bringt oder weil es irgendwie, weil du irgendwo Fotos machen kannst und die du veröffentlichen kannst. So.
Also bist du jetzt auch nicht so der Typ, der das alles irgendwie gerne macht, weil er irgendwo auf roten Teppichen steht oder so?
Das hatten wir sowieso nie so richtig so. Wir waren auch nie so richtig so diese Celebrities, die ganz klar deutlich zu sehen sind. So die so, wo man sagt, so, ah, das ist jetzt Til Schweiger oder das ist jetzt Harry Styles oder es war immer sehr, wir haben uns das immer so ein bisschen vorbehalten, das ein bisschen im Versteckten zu lassen oder uns anders zu verkleiden oder so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Unsicherheit, aus einer Unsicherheit gekommen, aber
aus einer Unsicherheit, ja?
Ja, so wie präsentiert man sich und wie ist man so, wer ist man in der Öffentlichkeit?
Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich auch schwer, das zu durchbrechen, ne? Weil das bei euch alles schon so vorgegeben ist.
Na gut, wir hatten ja unsere Anfänge, da waren wir auch eine klassische Hamburger Hip-Hop-Band, so wie die Brote oder Beginner oder sowas. Mhm. Und da hat man ja auch unsere Gesichter gesehen, da wurden wir auch quasi von Plattenfirmen so vermarktet auf eine Art. Da haben wir uns nicht damit beschäftigt, mit wie wir aussehen oder wir wollten halt coole Musikvideos und coole Musik machen und da hatten eigentlich gar keine Ahnung von nichts. Und dann dieses mit dem Verkleiden, das kam ja erst viel später. Mhm. Das kam ja dann erst beim dritten, vierten Album, wo dann Henning mit dazugekommen ist. Mhm. Und wir eigentlich aus einer Not heraus uns verkleidet haben und gesagt haben, okay, die Musik ist jetzt auch anders. Es ist jetzt nicht mehr so diese alte oder die wahre Schule des Hip-Hop, versuchen East Coast Sachen nachzumachen, sondern es war dann einfach so weirde For-the-Floor Musik.
Ja.
Man wusste auch nicht so richtig, wie man sich auf der Bühne bewegen sollte, so. Es war so schneller und ganz anderer Style. Mhm. Und da haben wir einfach so angefangen, ja, wir können jetzt keine normalen Klamotten mehr tragen, so auf der Bühne ist das vielleicht langweilig. Und dann war es auch so ein Drive, wo wir gesagt haben, ey, komm, lass uns jetzt einfach mal frei sein auf der Bühne. Einfach egal was. Und das konntest du dann verkleiden.
Wann war das? Wann habt ihr das erste Mal Kostüme getragen?
Das war so 2005 war das. Das war so
okay, schon voll früh, weil ich frage mich gerade so, also weiß ich nicht, vielleicht ist es auch absoluter Quatsch, aber gab es irgendwie andere Rapper-Kolleginnen oder Menschen irgendwie aus der Branche im Hip-Hop-Bereich, die das dann auch so nicht real fanden oder uncool oder so?
Ja, wir waren ja sowieso...
Weil das war ja schon ganz schön früh für so eine edgy Herangehensweise, sage ich mal, an diese Form.
Ja, das kam auch so ein bisschen so... dass wir hatten zwei Alben gemacht und die waren wirklich so, ich war da auch so ein bisschen prägend oder die anderen beiden auch, Malte und Buddy damals, die schon darauf geachtet haben, einen bestimmten Sound zu machen, das muss so Boom-Bap-mäßig New York und Tribe Called Quest und De La Soul, das waren so unsere Helden, soundmäßig. Und das war irgendwann nach dem zweiten Album war das für uns irgendwie so auf eine Art auserzählt. Mhm. Das war dann so, okay, irgendwie machen wir das jetzt nach und irgendwie ist das auch klar, sind wir real in dem Sinne, aber irgendwie kommen wir aus Hamburg und sind irgendwelche Typen, die damit gar nichts zu tun haben, so.
Ja, verstehe.
Wir fanden es schon so, deutscher Hip-Hop war schon so ein, das geht eigentlich gar nicht so richtig, so mit deutscher Sprache. Und also wenn man sich vorstellt in USA, Leute, die deutschen Hip-Hop hören, dann denken die auch, was ist das denn so?
Das ist eher absurd. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo ich ein Teenager war, in die Schule gegangen bin. Da war das uncool, wenn man gesagt hat, ich höre Deutschrap. Und mittlerweile hören alle deutschen Rap.
Ja,
und das ist halt einfach wahrscheinlich das größte Genre in Deutschland.
Ja, absolut, absolut.
Und das ist auch nicht mehr so, als wäre das jetzt irgendwie ein Thema, dass man da jetzt drüber diskutiert, oh, du hörst Deutschrap, was? Sondern, also auch unter den Hip-Hop-Fans war das so ein Ding so, du hörst Deutschrap, oh Gott, die Ami-Sachen sind viel cooler. Kann ich mich noch genau dran erinnern.
Ja, ja, total.
War immer sehr verpönt eigentlich.
Ja, ich meine, bei uns war es sogar schon von Anfang an, dass selbst Hip-Hop sogar, dass ich verpönt das gemacht habe, war schon so, ja. Was ist ja gar nicht richtig mit Instrumenten und so. Mhm. Und ich war halt in so einem Umfeld, wo man so Funk und Jazz und Soul und sowas irgendwie abgefahren, wirklich so mit Major-Akkorden, mit der Gitarre und und da war ich halt jemand, der hat so Beats gemacht und der eigentlich in Anführungszeichen keine Ahnung von Musik hatte. Mhm. Das habe ich auch lange Zeit auch selbst gedacht, noch albenweise, ich bin kein richtiger Musiker. Mhm. Aber es hat mir irgendwie so nach dem dritten Album, als wir uns dann davon so ein bisschen gelöst haben, von dieser Schule quasi, war es auch sehr befreiend so. Und dadurch, dass wir uns auch maskiert haben, war es auch so, dass wir wirklich sehr viel ausprobieren konnten, ohne dass wir dachten irgendwie, das ist jetzt peinlich oder so. Das war immer irgendwie...
Eigentlich voll die Freiheit, ne? Die
wir konnten frei sein. Wir konnten wirklich, das hat man auch gespürt. Also es war auch so auf der Bühne, konnten wir machen, was wir... Und viele Leute haben das beobachtet und standen da und dachten, was ist denn mit denen los? Was machen die denn? Aber irgendwie dann so, ach krass, irgendwie war das ein Erlebnis. Irgendwie war das, irgendwie hatte das eine Energie und das haben wir auch selber gespürt. Also wir waren ja mit diesem Album, da wollten wir aufhören. Wir wollten eigentlich, das war das gefühlt das letzte Album. Wir haben gedacht, okay, jetzt machen wir noch...
Ach krass.
Haben wir noch damals mit Bubak noch so, die auch so eng mit unserem Management verflochten war, so gesagt, okay, wir haben jetzt noch 5, 6 Auftritte in irgendwelchen Clubs nachts um 3, die nehmen wir jetzt noch wahr und dann ist irgendwie, dann ist irgendwie Feierabend, da gibt nichts mehr, das dritte Album.
Und kam daher dann auch diese Freiheit, weil es eh so ein bisschen egal war?
Genau, es war egal, es war egal. Und das kann man sich
mal merken fürs Leben, einfach vorstellen, ab in 4 Monaten ist es vorbei und gucken, wie anders man vielleicht an Sachen rangeht.
Vielleicht
nicht das Leben grundsätzlich, aber egal, was für ein Projekt man gerade hat.
Aber manchmal
hilft es wahrscheinlich,
es ist unbewusst.
So zu resetten. Ja.
Ja. Und da war es dann, und dann hat uns eben auch so dieser Song Remi Demi auch, den die Plattenfirma auch gar nicht verstanden hat. Und wir waren auch für die Plattenfirma auch damals einfach eine Hamburger Hip-Hop-Band.
Ja.
So, und auf dem absteigenden Ast. Und die dann was völlig anderes gemacht haben.
Mhm.
Und die haben halt nur die Musik gehört und haben gedacht, okay, was ist das? Was macht ihr denn da eigentlich?
Und wann haben sie es verstanden? Als es erfolgreich wurde oder als...
Ja, genau. Also das hat sich...
Als ein Video dann noch dazu kam oder wann war
ja
der
damals, Moment, damals gab es ja noch MySpace.
Doch, ich erinnere mich dunkel.
Und da haben wir uns so, das haben wir uns so reingezogen, das fanden wir interessant so. Mhm. Und damals war die Plattenfirma auch so, dass die sagt, für die war Streaming und Internet ja das der Satan. Internet war ein No-Go, das ging gar nicht, klar.
Bei den Öffentlich-Rechtlichen immer noch so.
Vielleicht, echt? Oh Gott, ja.
Nein, bisschen.
Und da haben wir schon so mit MySpace, so, das fanden wir cool, da wurde so die Musik gestreamt, da konntest du so auf so eine Seite und dann die Musik anmachen. Da hatten wir irgendwann dann 1 Million Streams.
Ach, krass,
und das war voll, da haben wir echt einen Sekt aufgemacht. Wir dachten so, yeah, wow, cool, wir sind krass.
Aber wie, also war das damals dann nicht so richtig? Also sorry, wenn ich jetzt so Gen Z-mäßig hier frage, aber ich stelle mir das schon, also gerade wenn das noch so Neuland war und auch das, fühlt sich das nicht absurd an, wenn man dann bei MySpace 1 Million Klicks hat? Kann man das greifen? Weil jetzt ist es ja was, das ist ja so normal. Also jetzt ist es ja sogar das, wo junge Nachwuchskünstlerinnen, das streben die ja an. Also die Songs werden ja schon extra so produziert, dass sie eben gut funktionieren auf einer App, wie jetzt mittlerweile nicht mehr MySpace, sondern Spotify. Konnte man das damals verstehen, was das jetzt bedeutet, dass es 1 Million Klicks hat?
Nee, ich glaube eher, dass wir diese ganzen Live-Sachen verstanden haben. Mhm. Also das lief so nebenbei.
Mhm.
Also Internet war für uns auch, weil wir auch seit der ersten Platte eigentlich beim Major-Label waren und eigentlich auch so gedacht haben, auch so mit so, wir müssen Musikvideos machen, das kostet Geld und dann muss man das vermarkten und Musikproduktion ist ein Teil davon.
Mhm.
Aber da waren wir so frei, dass wir hatten wirklich dann mit Plattenverkäufen auch gar nichts mehr zu tun so richtig, sondern wir waren einfach, wir sind live aufgetreten in irgendeinem Cocoon in Frankfurt, irgendeinem Techno-Laden und wir hatten mit Techno gar nichts zu tun, eigentlich, also so gefühlsmäßig. Und dann sind wir, war ich oder Sebi waren Tourmanager und wir sind dann ins Hinterzimmer gegangen und haben dann 2000 Euro Gage in 5 Euro und 10 Euro Scheinen bekommen und haben die so da abgezählt morgens um 3.
Das hat sich wahrscheinlich gut angefühlt.
Ja, das war so cool, das war halt so die Gage, wir hatten ja auch Anfahrten und alles und so und so, das war real, das war so, gefühlt war das, okay, hier geht was und da ist so, da kommen Leute und das spricht sich rum und dann sind wir nächstes Wochenende woanders in Darmstadt aufgetreten irgendwo und dann sind da 30% mehr Leute gekommen und das hat sich einfach, ich weiß nicht, ob sich das damals, gab es ja kein WhatsApp oder, da gab es ja MySpace. aber da hat sich irgendwie nichts rumgespielt. Das war ja kein Social Media in dem Sinne.
Du meinst die konkreten Auswirkungen auch gemerkt von, ja, von diesen eine Million Klicks. Also die waren dann auch in den Clubs. Und
genau, stimmt. Die Leute,
weil
die
das
Leute,
ist ja
die
heute vielleicht
haben,
auch nicht mehr so. Also das ist ja auch total interessant, dass Leute irgendwie eine Million Klicks auf einen Song haben und mittlerweile irgendwie die Songs so produziert werden, dass sie irgendwie auf TikTok viral gehen, damit sie dann wiederum auf Spotify viral gehen. Und dann hat jemand Millionen Klicks, aber niemand kennt den und die verkaufen die Hallen nicht aus. Also das ist ja mittlerweile tatsächlich a thing, also so One-Hit-Wonder quasi.
Wahrscheinlich muss man irgendwie Lust daran haben, live zu spielen. Hm. Also wenn du das gar nicht, wenn du nur online bist und bei TikTok groß bist oder bei Instagram oder und das gar nicht in Verbindung bringst mit, ich kann auch wirklich direkt in einen Raum gehen und da
und
Musik machen mit 1000 Leuten oder erstmal mit 100 Leuten anfangen, weil wir haben ja tatsächlich auch damals in Läden mit, also wir waren mit Bon Voyage und alles, das war bei MTV und alles groß, aber diese Techno-Geschichte, die fing ja total klein an. Da waren wir wirklich mit 200 Leuten in einem Raum. Und das hat dann auch Spaß gemacht, also weil es war auch richtig so Druck und Party und das war richtig, da brannte richtig die Luft. Und das hat uns auch weit getragen. Und dann die Nummer Remi Demi, das war klar, das war immer der Hit auch bei diesen.
Ja, weil du gerade gesagt hast, man muss Bock haben, live zu spielen. Ich würde sagen, dass die Menschen auch mittlerweile, also auch das Publikum, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, eine andere, also fast schon satt sind. Also dass diese Hürde im Vergleich zu vielleicht früher, zu den Zeiten, wo ihr groß geworden sind, zu sagen, man holt sich ein Ticket, weil man jetzt einen Song gut findet und diesem Künstler oder der Künstlerin eine Chance zu geben, ist, glaube ich, deutlich höher geworden, weil man Überangebot hat. Ja. Also jetzt nach Corona ist es ja eh total krass, also wie sich die, dadurch, dass so viele Leute ihre Touren abbrechen und jetzt nachholen mussten, es gab jetzt so eine irre Zeit, wo einfach die letzten Wochenenden war am Sonntag Rosalia da, dann war Fred Again da, dann hat Kraftklub gespielt, dann, also es war, wer war denn noch da? Also es waren so Lil Nas X, es war so eine Anhäufung von Stars, die in kurzer Zeit, also jetzt, ich meine aus einer Berlin-Perspektive natürlich auch, da waren, wo ich selbst als Person, die auch in der Kulturbranche irgendwie verbandelt ist oder so, gar nicht mehr weiß, zu welchem Konzert ich gehen soll oder nicht und welche Kleinkünstlerinnen bekommen dann noch eine Chance, wenn du mit einem Klick jede Musik auf der Welt hören kannst.
Ja.
Da, und gerade wenn du sagst, auch deutscher Hip-Hop damals, da war ja die Blase einfach auch noch deutlich kleiner.
Ja, ja, ich glaube, es geht auch nicht so, dass du nur einen Track hast, der ein Hit ist oder ein viraler Hit ist und dass du damit dann gleich losgehen kannst. Das, ich glaube, heutzutage sieht man, oder Künstler, die viral gehen, sehen gar nicht die Möglichkeit, okay, ich spiele jetzt live. Und vor allen Dingen mache ich auch erstmal die Ochsentour. Ich spiele erstmal, ich bin hier online, bin ich der Star, aber ich muss jetzt erstmal vor 100 Leuten spielen.
Voll spannend.
Und das muss im Grunde genommen Spaß machen.
Also kennst du Nina Chuba?
Ja.
Die finde ich total toll. Ich bin ein richtig großer Fan dieses Jahr von ihr geworden. Ja. Und die hatte ja dieses Jahr diesen Hit Wildberry Lily. Den können wahrscheinlich auch alle, die gerade diesen Podcast hören, weil der war sehr präsent dieses Jahr. Und die ist in meinem Kopf mittlerweile schon total groß. Und dann habe ich gesehen, dass sie jetzt gerade auf Support-Tour bei Materia ist.
Ach, bei Materia.
Und dann war ich so, hä, warum macht die denn Support? Ja. Die ist doch schon viel zu groß. Und dann habe ich eine Sekunde drüber nachgedacht und war so, nee, die ist dieses Jahr groß geworden. Die hat wahrscheinlich noch, also die hat schon super viel live gespielt, aber die nimmt das jetzt halt erstmal mit, was ich vernünftig finde, um Erfahrung zu sammeln.
Ja.
Aber es ist interessant, wie das auch bei einem, wie man selbst drauf reinfällt und sich denkt, gut, die ist ja schon mega groß. Warum ist sie denn auf Support-Tour? Die kann doch selbst die Hallen füllen. Aber so einfach ist es halt nicht. Und dann bist du halt ein Star, quasi im Internet, wie du sagst, und wahrscheinlich auch auf den Straßen. Aber du spielst halt noch nicht auf dem Level von einem Star.
Ja, und verdienst da dann Geld. Also weil du musst ja gucken, dass du, wenn du als Künstler wirklich dein Brot verdienen willst, dass du irgendwie auf eine Art dein Income hast. Und es gibt halt, du kannst halt Werbung machen, du kannst Merch verkaufen und du kannst eben live spielen. Platten verkaufen ist halt nicht mehr so richtig. So, das, und das ist halt ein anderer Strang quasi. Also wenn du dich auf Merch konzentrierst zum Beispiel, dann setzt du dich halt ein Jahr lang mit einem Grafikdesigner zusammen oder gehst auf in Klamottenläden und du arbeitest da dran irgendwie, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach Arbeit. Und, und wenn die Spaß bringt, dann trägt dich das. Also das war bei uns ja nicht, wir haben es nicht als Arbeit gesehen, sondern wir haben es halt als großen Spaß gesehen, weil es wirklich, es war ein kleiner, kompakter Laden, 200 Leute, dann haben die, was weiß ich, 15 Euro Eintritt bezahlt und dann ist man am Ende, dann hat man sich das mit dem Veranstalter geteilt und dann ist man mit einer Summe rausgegangen und hat richtig so, ah krass, ich habe hier ein Geschäft gemacht jetzt. Mhm. Und so dieses Geschäftsmodell quasi hat sich halt immer weiter vergrößert. Und ja, Nina Schuber, die wird wahrscheinlich dann auch, wenn die jetzt smart ist, wird die jetzt im Vorprogramm von Leuten spielen und dann wird die nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird die in großen Hallen spielen.
Ja.
Oder sie konzentriert sich nur auf ihr Social Media.
Ich glaube, das macht die nicht. Also die hat schon, die ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, weil die hat auch echt richtig viele Festivals und so gespielt.
Ja.
Aber Festivals ist natürlich auch immer nicht das gleiche wie eigene Hallen ausverkaufen. Also ich habe das Gefühl, die wird schon echt sinnvoll.
Gehört aber dazu auch. Also
ja,
die haben ja auch bei dazu. Festivals dann gespielt. Das ist gehört dazu.
Ja. Meinst du, ist es realistisch, dass man irgendwann klimafreundlich oder wirklich CO2-neutral auf Tour gehen kann? Wie ist das bei euch?
Naja, halt jeder versucht es ja irgendwie auf seine Art, das irgendwie so CO2-ausstoßarm wie möglich Dinge zu tun, auch also privat, aber auch im Geschäft. Das ist einfach schwierig, wenn du halt mit dicken Dieseltrucks durch die Gegend fährst und riesen Bühnen aufbaust mit Generatoren, und das besorgt uns natürlich auch total. Also ich jetzt als Privatperson, was das Klima betrifft und wie, in welche Richtung das läuft. Und ich beobachte das ja, dass auch was in der Politik und in der Wirtschaft und in der Kultur, gesellschaftlich oder auch auf Social Media, wie hart das eigentlich auch besprochen wird. Mhm. Also auch gerade bei Twitter, wie fürchterlich spalterisch da eigentlich auch agiert wird und
auch nicht immer zielführend, ne?
Nee, ich beobachte uns natürlich auch, dass wir auch versuchen, unser Schiff weiterzufahren. Es ist nicht so einfach, da eine Antwort zu finden, ob man jetzt irgendwann, oder ob es jetzt, ob wir eigentlich jetzt nur noch touren dürfen, wenn wir klimaneutral sind. So, das ist.
Ja, ist schwierig, ne? Also es gab ja schon Künstlerinnen, die es versucht haben oder die es angekündigt haben, und dann stellt man sich natürlich die Frage, so sind's. Es gibt wahrscheinlich wieder Klimaaktivistinnen, die es ganz anders sehen, aber andererseits, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was gerade schief läuft in der Branche und wie wenig die Kunst- und Kulturbranche ernst genommen wird, und wenn man jetzt noch einfordern würde, tut klimaneutral oder gar nicht, was bleibt einem dann noch, um Geld zu verdienen am Ende, ne? Also ist natürlich auch ein Privileg, aber gibt es denn Dinge, die ihr schon angepasst habt, oder glaubst du, dass es eigentlich gar nicht so viel Spielraum gibt? Weil man überall in so alten Strukturen festhängt, Stichwort Nightliner, wo man gar nicht
war. Ja, wie gesagt, so. ich kann, also klar, wir haben auch, wir bieten das, also zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir machen beim Catering vegetarisches Essen, veganes Essen.
Ja.
Da geht die Crew auf dem Zahnfleisch.
Wirklich?
Ja, da sagen die, nee, das ist so wie, wir machen jetzt einen, wie die Grünen mal gefordert, wir machen einen Veggie-Day in der Uni.
Und wenn man es denen einfach gar nicht sagt, weil es gibt so viel veganes Essen, wo die es gar nicht merken würden, würde ich sagen.
Also es wird auf jeden Fall auch veganer und vegetarischer gegessen, generell. Ja. Also in unserem Umfeld ist das sowieso, ist da die Hemmschwelle sozusagen sozusagen weniger, dass man vegetarisch isst oder vegan. Mhm. Aber es ist wirklich, es gibt keinen großen Spielraum. Und es ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Ding, dass wir sowieso generell, man möchte, man will, man wünscht sich auch Gesetze, die das dann sozusagen wirklich auch in Stein meißeln.
Fleisch verbieten.
Sowas zum Beispiel. Ja. Oder Flüge verbieten oder Tempo 100, oder die, das, was auch die letzte Generation auch fordert. Mhm. Und du merkst, ich finde auch an der Stelle merkt man auch schon, unglaublich schwierig das ist, das gesellschaftlich auch demokratisch hinzukriegen. Also weil man immer jemanden hat, der sagt so, nee, das geht nicht, und nicht einfach.
Mhm. Ja, und jetzt ist es natürlich auch so, dass ihr mit eurem ganzen Equipment und dem riesen Team, und dann habt ihr hier LED-Wände und da Kostüme, könnt ihr halt auch nicht Bahn fahren von Tourstopp zu Tourstopp, ne?
Na gut, LED-Wände kannst du ja sogar in Venues sogar mit Ökostrom machen.
Kann man sogar was?
Mit Ökostrom, Lichtblick mache ich zu Hause.
Aber muss man transportieren? Das meinte ich.
Ja, der Transport.
Also genau, das muss halt irgendwie klappen, wenn man nimmt. Wie viele Stops macht ihr so, wenn ihr eine Tour habt?
Na, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir im Sommer 12 Shows fahren. Das ist jetzt erstmal auch das, was wir jetzt machen. 12 große Shows. Und die sind auch, wir haben so eine Ameisen-Software, die hat unser Ingenieur entwickelt, mit der wir sozusagen das beste Routing haben, wo wir sozusagen die kürzesten Strecken haben. Mhm. Aber das hat natürlich auch nicht nur einen umwelttechnischen Grund, sondern auch einen wirtschaftlichen Grund.
Ja, klar. Seit 10 Jahren habe ich das Gefühl, wird erzählt, dass das Musikvideo jetzt tot ist.
Ja.
Ist es schon tot?
Ja, wir sind ja auch viel in der Band darüber am Diskutieren.
Ja, für euch ist es ja super wichtig.
Auch. Ja, wir sind, also mein Ding ist es immer, dass ich mich so wie so ein alter Dinosaurier fühle, der auch so ein Album mache, wo du 15 Songs drauf machst und Musikvideos. Und diese ganz alte Schule, 3 Musikvideos, bevor du ein Album veröffentlichst und dann haust du noch ein Video raus und das ist dann die Marketingkampagne. So. Und
das ist so sehr klassisch, ne?
Genau, es ist alter Dinosaurier. Und wir sind halt, da funktionieren wir am besten.
Keine TikTok-Tänze?
Doch, machen wir auch.
Aber
wir tun uns sehr schwer damit. Da gibt es halt andere, die viel besser funktionieren und viel besser das drauf haben auch und diese Sprache viel besser sprechen als wir jetzt, die halt über 40 sind. Und
ja klar, es muss halt auch authentisch kommen, ne?
Unbedingt. Aber ich, also jetzt auch nochmal mit dem Live-Spielen oder ich habe jetzt gestern gerade so einen interessante Doku gesehen von Arte Tracks über dieses Dynamic Pricing. Mhm. Hast du davon mal was gehört?
Nee, ich glaube nicht.
Es ist normalerweise, haben wir einen Ticketpreis, also der liegt dann irgendwie was zwischen 40 und 60 Euro und da kriegen wir das am Anfang einer Tour besprechen wir das, welchen Preis wir festlegen. Und Dynamic Pricing ist jetzt von einer großen, ich glaube von Event-Team oder von Live Nation oder ich weiß es nicht genau, ist es entwickelt worden, dass du ganz, eigentlich jeden Tag kannst du es nachjustieren, je höher die Nachfrage ist, da kann so ein Algorithmus, das checkt das und setzt die Preise hoch. Und das hat solche Ausmaße, dass das bis $9,000 ein Ticket für Bruce
Springsteen. War das das, was bei Taylor Swift passiert ist?
Genau,
oder? Ja. Ah ja, weil da erinnere ich mich, dass sie so irre teure Tickets hatte und dass das ein Riesenthema war.
Das ist irre. Also das ist auch so.
Kann ja auch nicht die Lösung sein.
Ich finde es auch dem Fan gegenüber, finde ich das total wack eigentlich. Weil du hast auch keinen, wenn du dir ein Ticket dann für 500 Euro kaufst, Stehst du auch neben dem, der 40 Euro für ein Ticket bezahlt. Du kriegst noch nicht mal eine Lounge oder ein Platinum-Ticket für irgendwas, sondern du bezahlst einfach mehr, weil du gerade an dem Zeitpunkt gerade am falschen Ort warst, sozusagen.
Ja, das ist bescheuert. Also,
und zum Beispiel kleine Bands zum Beispiel Indie-Läden, also wenn du so eine Kapazitäten wie 800 Mann, Columbia-Halle, solche Bands, die profitieren davon überhaupt nicht. Also die sind, ist eher im Gegenteil, die gehen unter. Online siehst du die nicht mehr. Mhm. Du siehst nur noch die ganz Großen. Und da tut sich eine krasse Schere auf. Das hat sich auch so ein bisschen in der Pandemie entwickelt.
Also
ging der Branche dann am Anfang der Pandemie sowieso sehr schlecht, weil alle Konzerte ausgefallen sind. Ja. Und jetzt fängt das eben wieder an. Und wie du sagst, es gibt so viel Angebot, dass du gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Alle
und zusätzlich haben wir alle weniger Geld.
Touren werden abgesagt, viele Acts auch. Wir fühlen uns auch so ein bisschen immer, sind wir jetzt ganz groß oder gehören wir dann doch zu den Kleinen? Weil wenn ich mich jetzt mit Taylor Swift und Coldplay vergleiche,
das ist auch ein harter Vergleich.
Ja, aber das sind halt so die ganz Großen. Mhm. Und ich weiß nicht, wo dann letztendlich die Schere kommt.
Ja,
also
wo
ist das... Und da ist es schon echt, es hat sich verändert.
Ja, was ich total spannend finde, ist, dass Corona hat ja erstmal dazu geführt, dass uns allen die Kulturbranche total gefehlt hat und alle so waren so, boah, wenn es wieder losgeht, dann geht es aber auch so richtig wieder los. Ja. Und dann ging es wieder los, jetzt ist mittlerweile Inflation, viele Menschen haben weniger Geld und es fällt einem schwerer zu sagen, ich kaufe mal eben ein Ticket für 30, 40, 50 Euro oder sogar noch teurer. Also einmal das, man muss vielleicht noch mehr auswählen, wo geht man hin, auch wo geht man feiern, also Clubkultur und so. Und dann sieht man aber auch, dass gerade viele Leute die Konzerte gar nicht nachgeholt haben, die Tickets verfallen lassen haben. Viele Konzerte verkaufen sich gar nicht mehr aus. Also so, es ist wirklich, die Live-Branche hat gerade ganz schön zu knabbern. Und auch viele junge Künstlerinnen, also die es aber auch schon seit ein paar Jahren gibt, habe ich letztens eine gesehen, die gesagt hat, ich wollte eigentlich eine Tour machen dieses Jahr, aber ich habe nicht genug verkauft. Ich muss sie komplett, muss ich mich neu ausrichten.
Der Horror.
Total krass, also wie die Pandemie jetzt nachhaltig das geschafft hat, diese Branche so runterzurocken und selbst super große Künstlerinnen merken, ich glaube 30% der Tickets bleiben übrig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben mit Max Giesinger auch in dem Podcast hier drüber geredet. Ja. Und ich habe das Gefühl, das geht von ganz klein bis ganz groß, aber die Kleinen leiden natürlich mehr drunter. Ist das bei euch auch so? Also habt ihr das schon beobachten können?
Ja, klar. Also klar gehen Ticketverkäufe gehen runter, also bei allen. Ja, bis auf die ganz Großen.
Ja. Also mit den ganz Großen meinen wir jetzt Harry Styles.
Und, genau.
Okay.
Genau.
Weil ihr seid ja in Deutschland eigentlich die ganz Großen, ne?
Ja.
Ja.
Ich hatte immer, es wird ja viel über die Musikbranche gemeckert und es wird auch schon seit den 70ern und 80ern wird gesagt, ja, die Großen, die sahen immer ab und die Kleinen, die haben keine Chance und so weiter. Und eigentlich hat ja auch so, die Digitalisierung bringt ja auch Chancen mit sich. Also ich bin da auch kein Pessimist, sondern ich denke auch so, Social Media ist grundsätzlich erstmal was, ein gutes Werkzeug, um sich zu zeigen und sich auch zu die Good News zu verbreiten quasi. Ich habe eine neue Platte, ich bin auf Tour, das kannst du jetzt alles machen. Aber es können halt große Konzerne nutzen das halt und kann halt viel mehr Geld, um da auch was reinzufeuern. Und wir haben unser Budget, wir haben auch eine große Power, also wir sind auch groß, aber es ist nicht mehr so einfach, wie es vor der Pandemie war, wo man wirklich auch aus den Vollen schöpfen konnte, wo man sagen konnte, komm, wir machen jetzt ein Musikvideo für so und so viel Geld, das machen wir jetzt. Mhm. Und heute drehst du eigentlich auch so ein paar Cents auch um nochmal und denkst, wollen wir das jetzt wirklich machen? Mhm. Ja, komm, mach, sonst wir müssen jetzt auch ein bisschen mal, also es ist anders geworden.
Mhm. Und zu was für ein Na, Herangehensweise fühlt es jetzt bei dir? Also man sagt ja häufig gerade im Rap, wenn Rapper schon sehr lange dabei sind oder Rapperinnen, sagt man, die sind schon so satt. Also die haben eigentlich keinen Bock mehr. Also dass man quasi diesen Hunger, diesen Antrieb haben muss, um richtig guten, gerade wenn man jetzt von Straßenrap irgendwie spricht, richtig gut Geschichten aus dem Leben erzählen zu können. Weil wenn du irgendwie zu Hause sitzt und es geht dir gut, und dann sitzt du da mit deiner Rolex und deinem AMG, also kommt drauf an, was da für spannende Geschichten jetzt wirklich bei rumkommen. Gibt trotzdem genügend Leute, die sich das anhören. Ja. Ist es jetzt bei dir so, dass es vielleicht sogar wieder zu mehr Hunger führt, dass man so denkt, boah, okay, eigentlich keinen Bock gehabt, mich jetzt nochmal neu auszurichten, aber irgendwie müssen wir jetzt gucken, wie kann Deichkind in den nächsten 10 Jahren aussehen?
Also auf jeden Fall habe ich, wenn ich jetzt rückblickend das sehe, vor der Pandemie, da waren wir auf jeden Fall ganz schön satt. Mhm. Also wir hatten zwar wirklich höher, schneller, weiter, wir hatten die krasseste Tour ever in der Geschichte von Deichen. Also wir hatten die meisten Zuschauer ever bei einer Tour. Ja. Und das fühlte sich auch total gut an. Also es war auch wirklich toll, unser Erfolg. Das haben wir auch gefeiert und so weiter. Und es hat sich dann, kam die Pandemie und dann wurden wir auch so, ich habe es erstmal persönlich genossen, weil ich so privat wirklich auch mal zu Hause mit Familie sein konnte und das so, ich bin gar nicht so der Frontmann, der jetzt unbedingt vorne stehen muss und ich mache das gerne, aber das ist nicht wirklich mein Lebensziel. Ich habe dann gemerkt, okay, jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen systemrelevant, das hat mich so ein bisschen angeknackt, irrelevant, würde ich sagen. Das war so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich, so Kultur, ist das jetzt, geht das jetzt weg oder kommt das irgendwann nochmal wieder und so. Das hat mich auch ganz schön so in die Krise gestürzt, bis wir dann angefangen haben, die Platte zu machen und worüber reden wir jetzt eigentlich? Mhm. Und ich in dieser Auseinandersetzung eigentlich so ein bisschen auch so wieder zurückgekommen bin zu dem, wofür wir eigentlich angetreten sind, so zu Musik machen und Spaß daran haben und nicht wirklich die größte Tour auszuverkaufen und darauf zu achten, wie viele Streams haben wir und wie viele Tickets haben wir verkauft und wie viele Platten haben wir verkauft, sondern eher darauf zu sich zurückzukommen und sagen, ey, lass uns jetzt mal gucken, mit wem macht das eigentlich Spaß, Musik zu machen. Und haben uns mit, keine Ahnung, haben wir die Drunken Masters kennengelernt oder haben mit Dexter in Stuttgart Musik gemacht zusammen und mit vielen tollen Leuten einfach wieder zusammengekommen und gemerkt, am Anfang war es ja auch mit Skype und Zoom und man war immer nicht so richtig zusammen und dann konnte man so langsam wieder zusammenkommen und Musik machen. Und da habe ich auch realisiert, wie wichtig das eigentlich ist, mit Leuten zusammen zu sein, auch wenn wir ein Musikvideo drehen, zum Beispiel gar nicht, das muss jetzt gut werden, das Musikvideo, sondern eher, es macht total Spaß, mit den ganzen Leuten hier zusammen zu sein und zu lachen und Szenen abzufeiern und so zusammen und irgendwelche Anekdoten sich erzählen oder irgendwas und dass das auch einfach viel wert ist. Das habe ich so ein bisschen daraus gezogen aus dieser Zeit so.
Das klingt aber eigentlich total schön, finde ich jetzt. Also wirklich, als wäre aus der Krise dann doch irgendwie was Schönes entstanden, also was man Sinn jetzt wahrscheinlich halten muss, so diese Einstellung, was wahrscheinlich auch nicht einfach ist, weil man gleichzeitig irgendwie dann so ganz hinten so Existenzängste hat, die irgendwie so rumschwirren und man sich fragt, wie geht's weiter mit der Kulturbranche, aber grundsätzlich klingt das erstmal gut, eine neue Ausrichtung oder zurück zu sich kommen.
Wie gesagt, wir waren satt, oder ich war satt. Ja. Ich war quasi, und dieser, das ist fast neoliberal, muss ich fast sagen. Also es war fast so, okay, diese Markt, so wie das alles funktioniert, das war super wichtig so. Und das ist mittlerweile klar, ist das wichtig, dass ich irgendwie meine Hypothek bezahlen kann, aber es ist auch, es geht auch um was anderes. Und das ist jetzt eigentlich so beim 8. Album jetzt mittlerweile irgendwie dann wieder zurückgekommen. Und ich konnte mich auch zurücklehnen und sagen, ey, ich bin Musiker, ich mache Musik, das ist was total Schönes. Mhm. Ich kann machen, was ich will, ich kann mich daran erfreuen und wenn was entsteht, kann ich sagen, huch, was ist das denn? Wie ist das denn dahergekommen?
Ich finde das total schön, wie du das erzählst. Also super optimistisch und auch so der Kunst gegenüber. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch einfach dieses Risiko, wenn man auf dem Level Kunst macht und irgendwie Leute begeistert, dass man irgendwann abhebt, sage ich mal, oder irgendwie so.
Du hast ein großes Publikum und du willst das Publikum halten, aber dann, genau, klar. Das kann.
Und man
das
entwickelt ja auch wie so eine Sucht oder eine Abhängigkeit davon und will mehr und will die da behalten und dann irgendwie zu sagen, so, okay, hier jetzt mal Cut, warum mache ich das eigentlich alles und warum will ich eigentlich mehr, weil ich habe doch schon so viel. Das ist halt da, manchmal braucht man da ja auch äußere Einflüsse, um überhaupt da wieder hinzukommen zu dieser Erkenntnis.
Ja, ich hatte, letztens habe ich mal auch so ein Interview mit Chad Faker. Kennst du den?
Ja.
Der hat auch mega Streams und also total gute Musik, gefällt mir auch total gut die Musik. Und der hat in so einem Interview, da saß der, bei YouTube war das auch so, also mit Bild, und da saß er in seinem kleinen Kabuff, in seinem Studio so, und das ist auch so ähnlich wie meinen Raum, den ich habe, so mit so Computer und Boxen und Synthes und den ganzen Kram. Und dann sagt er auch so, ja, ich hab jetzt diese 300 Millionen Stream-Songs da bei Spotify stehen und ich kann dem einfach nicht hinterherrennen. Ich kann eigentlich nur jetzt hier Musik machen und das veröffentlichen und den Leuten zeigen, das ist der Stand, wo ich jetzt bin. Ich kann die daran teilhaben lassen, wo ich jetzt gerade stehe. Ich kann jetzt nicht darauf achten, ich muss jetzt das überbieten, diese 300 Millionen Streams, sondern ich mache jetzt das und dann veröffentliche das und dann können die Leute sich daran erfreuen. Ich bin jetzt gerade so, was ich jetzt gerade hier gemacht habe. Das hatte ich auch mit dem Song In der Natur, unsere erste Single. Das ist eine super kryptische Nummer und also die ist so. Aber uns hat die total Spaß gemacht.
Ja.
Und ich hatte auch meinen Marketing-Teil, sagte so, oh Gott, wir können doch nicht so eine Nummer jetzt als erste Single veröffentlichen. Was ist das? Aber so der Künstler in mir hat gesagt, hey, das ist einfach witzig. Das
und
ist
auch wieder so, wie ihr das anfangs ja auch gemacht habt. Da habt ihr ja auch nicht gedacht, oh, so eine Musik können wir ja jetzt nicht machen. Und was, wenn die Leute Remi Demi nicht verstehen? Also
genau,
das war ja auch der Ursprung, dass man es einfach gemacht hat.
Genau, ich habe mir dann so ein bisschen so meine Freiheit zurückgenommen, zu sagen, du lehnst dich jetzt zurück und genießt das, weil du hattest mit Talkie zusammen die ersten zwei Tage mit der Nummer einfach eine unglaubliche Freude.
Ja.
Wirklich, wir haben Tränen gelacht, weil wir es so absurd fanden.
Ja.
Und das ist auch ein super wichtiger Aspekt. Und den habe ich so ein bisschen vor der Pandemie, glaube ich, so ein bisschen aus den Augen verloren. Da ging es dann doch eher nach Regeln, es muss jetzt funktionieren, auch wenn das bei uns jetzt vielleicht nicht so wird.
Hat's denn jetzt funktioniert? Kannst du das schon sagen? Wie ist denn der Song angekommen? Also jetzt mal so als Reality-Check,
wirklich,
waren deine Sorgen begründet?
Wirklich sehr gut. Also klar, Streaming könnte natürlich besser sein, aber so einfach insgesamt, wie es angekommen ist. Also es ist einfach so, wenn man die Kommentare liest zum Beispiel, das macht eine große Freude einfach.
Und das Album, du hast es ja schon angerissen, das ist während Corona entstanden und hat auch, also so wie du dich so ein bisschen mental neu ausgerichtet hast, auch eure Arbeitsweise neu ausgerichtet, weil ihr über Skype, über Google Docs ein Album irgendwie zusammengeschustert habt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich finde das auch gerade, ich meine, wenn man jetzt alleine als Künstler arbeitet oder vielleicht nur alleine mit einem Produzenten, ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber in so einem Kollektiv so über die Entfernung zu arbeiten, gar nicht so einfach, oder?
Ja, total. Also ich finde das schon so, dieses Skype, ich bin ja eigentlich Technik Optimist, will ich mal sagen. Also ich ziehe mir Technik, ich bin auch ein Gear-Nerd quasi.
Ja.
Also ich finde das auch alles spannend, auch so Artificial Intelligence und also Zoom und Skype, denke ich so, ja klar, ist doch total geil. du hast den Ton, den du siehst das Bild und du musst nicht lange fahren, du musst nicht im ICE sitzen jeden Tag. Aber es ist schon, dann, wenn man das wirklich dann in der Praxis macht, dann wirklich auch frustrierend, weil du hast dann einfach nur so einen flachen Bildschirm und irgendwie riecht
Kannst
man sich
hören?
Auch.
Oder hört ihr mich? Seht ihr mich?
Ja, das ging dann ja. Irgendwann war man ja dann auch Profi, dann hat man seinen Zoom angemacht und dann klappte auch alles. So. Aber irgendwie spürt man sich dann doch nicht. Also man hat dann nicht so dieses, ich weiß nicht, ob man sich riecht oder sich spürt, wenn man sich bewegt oder das ist dann, das fehlt. Und wir sind ja auch eigentlich keine klassische Band in dem Sinne, die jetzt wie die Beatsteaks oder so wirklich in einem Raum, Übungsraum und zusammen jammen und so ein Gefühl von Gemeinsamkeit finden. Das ist bei uns ja nicht. Also es ist ja dann sehr frankensteinig, will ich mal sagen. Also ich mache da mal einen Beat und der wird dann rübergeschickt und dann macht Porky dann eine Bassline bei sich im Studio drüber und dann fällt ihm irgendein weirder Vierzeiler ein und dann wird das dann da drauf gemacht und dann komme ich wieder mit 16 Bars oder so.
Okay.
Und dann hatten wir das auch häufig, dass wir uns auch mal ein Ferienhaus in Brandenburg gemietet haben und dann mal wirklich mal zusammenkommen, weil wir auch alle mittlerweile Familien haben und Arztbesuche und einer kommt früh aus der Schule und Kita dicht und dann kann jeder halt immer, wenn man mal wirklich konzentriert in einem Haus ist, dann ist man auch da wirklich zur Musik machen. So. Und da sind wir dann physisch zusammengekommen. Das durften wir dann auch. Es gab so Zeiten, wo man das irgendwie nicht durfte, so Lockdown-mäßig,
ja, ja.
Aber das sobald das dann aufgeweicht wurde, haben wir das dann auch genutzt, so das, was wir durften.
Und ist es dann jetzt auch so euer freiestes Album seit einiger Zeit geworden? Also ist es das geworden, was du auch so spürst? Hat sich das aufs Album übertragen?
Nee, also das freieste kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber es ist, es hat insofern Spaß gemacht, dass wir wirklich mit sehr vielen anderen auch Texte geschrieben haben zum Beispiel. Also dass wir uns da sehr viel Hilfe von super Leuten geholt haben, so Maurice Summen, mit dem habe ich viel geschrieben und wir haben mit Gerian Klug wieder, der mit uns leider geil geschrieben hat und wie gesagt mit den Drunken Masters und mit Dexter und da waren wir eben auch mal in anderen Studios, auch mal in anderen Städten und sind dann da, ja, es ist einfach, das hat total Spaß gemacht, aber es hat dann doch, man ist dann doch so, achtes Album ist dann tatsächlich doch auch ist dann so, okay, was willst du jetzt noch erzählen irgendwie? Aber
ja, meinst
Lisa,
du, ihr findet euch da auch nochmal musikalisch so richtig neu? Also wie ist das? Ist es dann so, dass ihr jetzt euren Sound gefunden habt und ihr habt für euch definiert, was Deichkind ist? Oder meinst du, es kann auch nochmal sowas passieren wie damals, dass ihr sagt, ach nee, wir setzen nochmal die Masken ab oder wir machen nochmal was ganz anderes? Oder ist der Zug irgendwann abgefahren?
Ich glaube, da müsst ihr
auch keinen Bock mehr drauf haben.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie war so die Zeit nach dem zweiten Album, als wir uns da sozusagen so krass geändert haben, war wirklich auch sehr radikal. Wir haben uns in der Band nicht mehr richtig gut verstanden und Malte wollte raus, der hatte mit Hip-Hop meinte, ich will jetzt Country machen und ich habe jetzt sowieso überhaupt keine Lust mehr. Und wenn ich am Anfang eines Albums gehe ich auch nicht so konzeptionell ran. Also ich gehe auch eher so intuitiv ran. Also wenn auch so Telefonate oder wenn ich mich ins Studio setze, dann weiß ich im Grunde genommen gar nicht,
was es wird
eigentlich. Ja. So, ich lasse das irgendwie so auf mich zukommen. Wir haben auch so einen Dropbox-Ordner, wo ich ja wirklich hunderte von Layouts immer einfach unkommentiert reinpacke und irgendwann ruft mich dann nachts Porky und sagt, ey, das Ding, das ist total geil. Ich habe es mir heute Nacht, habe ich es mir zigmal angehört und habe ich das dazu gemacht und so. Das ist eher so ein intuitives Ding, das ist nicht geplant. Also gerade wenn wir über die Musikproduktion sprechen. Das ist dann das, was dann live passiert, immer nochmal was anderes mit Henning, der ist da sehr viel konzeptioneller bei der Sache irgendwie. Aber das sind halt so beides so so Teile, die sehr wichtig sind. Also dieses Intuitive und das Konzeptionelle, dass das zusammenkommt. Das macht es auch so undurchschaubar auf eine Art. Also ich glaube, so für einen Fan, der weiß gar nicht, wie ich jetzt zum Beispiel bin, wenn er jetzt die Musikvideos kennt und die Shows kennt. Und das ist, so eine Kollaboration auf eine Art, die dadurch, dass es eben verschiedene Leute sind, dadurch spannend wird. Weil ich glaube, wenn ich jetzt alleine Deichkind wäre, dann würde es ziemlich langweilig werden wahrscheinlich.
Ja, es kam wahrscheinlich von allen der Input auch zusammen und von allen künstlerischen Bereichen. Ich habe in der Vorbereitung so drüber nachgedacht, also das ist wirklich nicht im positivsten Sinne gemeint, das ist ja fast wie so eine, ihr seid wie so eine Theatergruppe.
Ja.
Also dass man so, man hat heute Abend eine Show und man bereitet sich gemeinsam drauf vor und dann gibt es die verschiedenen Departments, jemand kümmert sich um die Kostüme, jemand kümmert sich meinetwegen um die Maske, um die Bühne, die Choreografie, denn die Musik ist natürlich nochmal ein Ding für sich, aber es ist eher so, also vielleicht habe ich es mir ein bisschen zu romantisch vorgestellt, aber ja, wie so eine, also nicht dieses klassische, ja, wie ein Unternehmen, Kunstunternehmen, also ja, eine Theatergruppe passt schon ganz gut, finde ich.
Vielleicht, ja.
Also obwohl ich im positiven Sinne. Magst kein Theater.
Theaterkritiker.
Ja, Theater klingt natürlich doof, aber...
Ich mag eigentlich Theater, ja. Aber ich bin irgendwie...
Also ich habe lange Theater gespielt und ich habe jetzt einfach mal meine Erfahrungen auf euch übertragen, ja. Um es nachzuvollziehen. Und das Schöne ist halt, es geht nicht so viel um den eigenen Individualismus, sondern man hat halt so sein Kollektiv und man handelt immer gemeinsam. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein kompletter Kontrast zu dem, wie die Musikbranche und auch Hip-Hop sich aktuell entwickelt hat, weil es ja eigentlich immer mehr um die Einzelpersonen geht. Also steht immer ein Rapper, eine Rapperin irgendwie im Mittelpunkt und die erzählt von sich. Und es geht um die eigene Geschichte und um das, was man selber will und um die eigene Rolex. Und Gruppen, die sich irgendwie unterordnen oder wo alle irgendwie gleichberechtigt sind und wo man vielleicht auch gar nicht weiß, wer ist jetzt hier der größte Macker, gibt's ja eigentlich immer weniger.
Ja.
Demnach seid ihr da schon ein ganz schönes Kontrastprogramm.
Ja, so ein bisschen arbeiten wir da auch gegen an. Also es ist so ein bisschen so dieses Individuelle, dass wir einen Star nach vorne stellen, dass...
Okay, außerplanmäßiger Halt. Ja, ihr wollt da bewusst gegen anarbeiten.
Genau, und das hat eigentlich auch bis jetzt ganz gut geklappt, hat uns eigentlich auch gut getan, so auch unseren Privatleben einfach auch so.
Auch das, was du meinst mit dem auf dem Boden bleiben, ne, ist natürlich nochmal was anderes, wenn man vielleicht nur in einer Gruppe erkannt wird als einzeln. Also so kann man, irgendwie ist es witzig, weil man hat wie so ein Doppelleben. Es ist so, dass ihr die Gruppe habt, in der ihr natürlich riesig groß seid, aber ihr könnt auch einfach euer normales Privatleben führen,
ja.
Ohne halt jeden Tag irgendwie Selfies zu machen.
Aber ich glaube, dass man, wenn man so lange da dran ist, dann irgendwann kommt man auch auf den Boden wieder zurück, glaube ich. Also es ist.
Ja, ich glaube, da gibt es solche und solche.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, so jeder ist mal dann, jeder, der so in der Größenordnung dann auch Erfolg hatte, ist dann irgendwie auch mal, hat das auch genossen, seinen Erfolg und ist vielleicht auch ein bisschen.
Ist ja auch okay.
Ein bisschen abgehoben, ja. So. Das passiert dann, aber klar, also genau, also es hilft uns schon, dass wir das wirklich so machen, dass wir das als Kollektiv sehen und nicht als da steht jetzt ein Star und da wird alles drauf fokussiert und das ist so der Fokus.
Ja, also ich muss gerade dran denken an die aktuelle Sido-Promo, die ich sehr interessiert verfolgt habe und
ja.
Er spricht sehr viel...
Sehr persönlich, ne?
Ja, super persönlich, also echt auch ganz interessant, was er erzählt. Er hat jetzt ein bisschen sehr viele Interviews gegeben, muss ich sagen, weil er jedes Mal das Gleiche erzählt hat, aber so ist es ja dann auch immer. Ja. Und da sagt er... Was ich so auch noch nicht aus dem Mund von einem deutschen Rapper gehört habe, dass er so den Bezug über seine Karriere verloren hat zu, wer also ist er privat? So Paul. Ja, er
Paul, heißt Paul und Sido, ne?
Und dass er eigentlich nur noch Sido gewesen ist für alle. Ja. Und auch sogar für seine Familie, für seine Freunde. Und er meinte, er ist irgendwie in eine Klinik gegangen, glaube ich, hat einen Entzug gemacht. Und darüber redet er auch im Kontext dieser Promo-Interviews. Und dass er sogar dort noch Selfies machen musste mit den anderen Leuten, die in der Klinik waren und
krass. Er
auch dort wieder Sido war.
Ja.
Und soll jetzt nicht um Sido gehen, aber das fand ich total interessant, so was das eigentlich auch mit einem macht, weil du gerade gesagt hast, abheben. Ich glaube, jeder Mensch soll abheben dürfen. Meine Güte, so ist das Leben. Dann feier dich halt mal eine Zeit, aber komm irgendwann wieder runter, so auch einfach für dich so.
Ja.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das dürfen Künstlerinnen ruhig machen. Aber ich fand das so krass, so dieses Extrembeispiel von, wenn das alles sich nur um eine Person dreht, dass du irgendwann zu dieser Kunstfigur kommst und du fast in dieser schizophrenen Situation bist, wo du gar nicht mehr weißt, wo du bist und da, um wieder zu euch zu kommen, habt ihr natürlich ein Riesenprivileg. Dafür hat man halt natürlich nicht dieses ganze Glitzer-Glamour nur um einen, was sich nur um einen dreht. Das kann ja auch mal schön sein. Aber man hat halt auch die Freiheit zu sagen, ich weiß immer noch, wer ich bin, weil ich habe hier noch meine Kollegen und es dreht sich zum Glück nicht nur alles um mich.
Aber die Auseinandersetzung habe ich natürlich auch, wer ich bin. Und habe ich jetzt bin ich jetzt ein Star oder bin ich die Privatperson Philipp Gutering? So. Mhm. Und klar hilft mir das, dass ich jetzt zum Beispiel mein Synonym bei Deichen ist ja Cryptic Joe. Du hast mich auch vorhin gefragt, wie du mich eigentlich nennen sollst.
Ja.
Und ehrlich gesagt ist diese Figur, die ist längst nicht so ausgebaut wie zum Beispiel Sido. Also die ist ja gar nichts. Ich hab ein paar Tracks gemacht, das ist völlig unbekannt eigentlich. Mhm. Das ist eben nur Deichkind und das ist eben nicht, bin ich nicht selber alleine. Und das macht es für mich, glaube ich, einfacher, wirklich ich selber zu sein. Ich hatte natürlich auch die Auseinandersetzung, so was. Ja. Bin ich jetzt ein Rapper, der cool ist, oder bin ich einfach eine Privatperson, die jetzt oder die auch beruflich Musik macht?
Verstehe. Und was ist die aktuelle Antwort?
Ja, sowas. Also ich sehe mich tatsächlich eher als jemand, der Philipp Gutering ist, der eine Mission hat und sagt, das ist da möchte ich meinen Teil zu beitragen.
Wie im Theater, also eine Rolle, die man quasi einnimmt. Ja. Auf der Bühne?
Es ist auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Das ist mir auch bewusst, dass das eine Rolle ist. Und echt, klar, Sido hat sich dann wahrscheinlich auch jetzt damit auseinandergesetzt, dass Sido eine Rolle ist. Oder so sieht er das ja, so nehme ich das an, wenn er sagt, dass Paul und Sido zwei verschiedene Teile sind.
Also sogar ich kenne das im ganz, ganz Kleinen vom vor der Kamera stehen. Also wenn ich eine Talkshow moderiere, bin ich natürlich nicht die Salvi, die auf der Couch sitzt und Sims spielt. Also
obwohl das natürlich, man kann jetzt nicht sagen, dass man unauthentisch wird, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, so wenn ich auf der Bühne stehe und ein krasses Kostüm anhabe und eine Maske und so, ist das unauthentisch? Aber eigentlich ist das natürlich auch authentisch.
Ja, weil Deichkind ist, glaube ich, so die letzte Band, bei der ich mir so die Authentizitätsfrage stellen würde, weil das passt irgendwie gar nicht dazu. Also das, ich weiß gar nicht, das soll's ja, also es ist ja auch in dem Sinne keine authentische Musik. Also es ist ja was anderes,
oder? Na gut,
oder?
Klar, aber es ist ja das, was ich
oder
kreiere quasi. Ja. Ist es das, was wirklich aus mir rauskommt? Oder ist es das, oder aus... Ist das ein Teil, die Musik zum Beispiel?
Ach so, okay.
Ich höre ja, wenn ich Radio höre oder wenn ich im Auto sitze und eine Playlist höre und denke so, egal was ich höre, ob ich Harry Styles oder Gorillaz oder whatever höre, dann denke ich, so müsste ich mal klingen. Auch so Balladen oder was. Das wäre gut, wenn wir so eine Nummer
machen. Du meinst, dass man das so verinnerlicht und gar nicht mehr weiß, was will ich für Musik wirklich machen? Ah ja, okay.
Und eigentlich, das ist auch eine Auseinandersetzung, die ich habe, dass ich, wenn ich im Studio sitze.
Und die wiederum hören sich aber auch andere Sachen an und sagen, ich will so klingen. Also
klar, ist Inspiration.
Jeder macht das so.
Aber ich habe festgestellt, dass es dann doch besser ist, wenn ich einfach das intuitiv mache, das, was ich handwerklich kann, mich ransetze und dann ist es das, so wie in der Natur oder die Nummern, die auf dem Album sind, die dann wirklich sehr kryptisch sind, aber das ist einfach das, was ich
kann. Es ist wirklich kryptisch, also ich habe Teile der Songs gehört, weil ich habe halt auch überlegt, so wo können wir thematisch anknüpfen und ich habe zum Beispiel bei dem Song Kids in meinem Alter, war so für mich einer der kryptischsten, dann war ich mir nicht sicher, ist das jetzt euer Bekenntnis zum Boomer-Sein? Oder verstehe ich den Song vielleicht auch total falsch? Also ich war ehrlich gesagt, also ich hätte jetzt nicht gewusst.
Also die Nummer, die Nummer ist wirklich, die sprechen, alle Journalisten sprechen die Nummer an.
Ja, ist das so?
Und, okay. Und die ist auch, die war eigentlich auch so eins von den 100 Skits quasi. Und wir fanden den Titel Kids in meinem Alter gut, weil wir halt jetzt über Mitte 40 sind und keine Kids mehr sind, aber gefühlt immer noch so Hip-Hop-Musik machen und irgendwie uns eben mit dem Alter auseinandersetzen. So, das ist dieser Titel gewesen. Und wir hatten ganz am Anfang in der Pandemiezeit, wo wir sozusagen das erste Mal wieder zusammenkommen durften, haben wir so eine Wanderreise durchs Elbsandsteingebirge gemacht. Und auch mit Gerion Klug. Und da hatten wir eben einfach nur Themen und Texte, worüber wollen wir eigentlich reden, so. Und da kam dieses Thema und da haben wir im Grunde nur eine Liste runtergeschrieben von so typischen Boomern, also dieses typische Parken im Schatten und viel fliegen und eine kryptische Aneinanderreihung von Bildern und das war richtig so ein, das war auch so ein Flash, den wir hatten, wo wir alle drei im Raum saßen und dachten so, Das ist ja.
Ach, das soll ein Boomer 100% beschreiben. Weil ich war mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob sich das nicht auch vermischt mit der jungen Generation. Also, ob es auch so eine Kritik an der jungen Generation ist.
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Nein,
okay.
Gar nicht.
Also deswegen nehmen wir dieses Boomer-Cringe.
Ja, ich glaube eher, es ist eigentlich eine Beobachtung. Es ist eher eine Beobachtung, wie was wo wir uns selber dabei erwischen und wo wir andere Leute auch dabei erwischen, wie sie sind irgendwie. Also wir nehmen uns da selber mit rein, aber es ist überhaupt keine Wertung. Also dass man, na klar, das kann sich dann der Zuhörer dann so sich selber denken. Mhm. Was ich dann nochmal dachte, war ein ziemliches Männerding so, also dass wir dann so diese ganzen Bilder, die wir aufgeschrieben haben, aber da hatten uns auch, also wir hatten auch eine Journalistin, die meinte so, nee, ich fühle mich da auch total angesprochen. Also die war auch unter 40 und war so, nee, ich fand's total, ich habe total gelacht bei verschiedenen Stellen. So. Ist ja auch sowas, was sich kaum reimt und es ist wie so eine Collage von aneinandergereihten Bildern.
Jetzt muss ich dir nochmal mit deinem Input hören und auch für alle natürlich, die den Podcast jetzt gerade hören. Ja. Und was ich noch zum Abschluss fragen wollte, also du fährst ja jetzt gerade nach Hamburg zur Kostümanprobe. Das klingt jetzt, ich hab's jetzt auch wieder in Theater-Language, weißt du? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also was wird da jetzt genau anprobiert? Also es werden ja keine, du trägst jetzt gerade Hoodie und Jeans. Ich nehme an, das wird's nicht sein.
Nee, wir arbeiten mit Kati Duwe zusammen, die macht so Kostüme, das ist ihr Job und mit Henning zusammen und wir haben ein Videoteam Auge Altona, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, mit die alle unsere Videos drehen und das wird also auch sehr konzeptionell, also es ist dann die Idee bei Geradeaus in dem Video, da spiele ich Matthias Russ, der in der Cessna sitzt und dann ist das, versucht man diesen Charakter nachzuimitieren. Oder man macht ein Video wie Dinge und da hat man völlig verrückte Kostüme an und da probiert man halt viel aus. Und es ist halt immer so ein bisschen so ein Justieren von, ist das jetzt total drüber? Oder wo, also so knapp vor drüber. So.
Und da bist du dann auch mit involviert oder kommen dann die Vorschläge von der Stylistin? Okay.
Also es gibt natürlich jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt, recherchiert und guckt und sich Bilder an die Wand hängt und sagt, das sowas finden wir gut.
Mit so roten Fäden, die so miteinander verbunden sind.
Genau, wie bei der Kripo.
Ja. Und das sind dann auch die Kostüme für die Show eigentlich schon? Nee, das ist
teilweise ja, okay. Teilweise sind das nehmen wir da auch Kostüme aus der Show, aber die Showkostüme sind wirklich spezielle Showkostüme.
Ah ja.
Okay. Da haben wir dann auch so, wenn wir 6 Leute auf der Bühne sind, dass die dann das Gleiche anhaben und dann wird das auch so abgemessen und genau.
Das wollte ich auch nochmal zum Abschluss fragen und zwar, konzipiert ihr jetzt eigentlich, also wenn ihr jetzt nächstes Jahr auf Tour geht zum Beispiel, konzipiert ihr dann immer eine komplett neue Live-Show oder habt ihr, weil also viele Songs, wie die auf der Bühne aussehen und inszeniert sind, orientieren sich ja wiederum an dem Musikvideo. Also ihr habt ja schon irgendwie dann so teilweise einen roten Faden.
Ja.
Bleibt es dann quasi, dass ihr zum Beispiel sagt, für den Song haben wir diese Form, den zu inszenieren, das bleibt jetzt bei jeder Show gleich? Oder ist es jetzt so, wenn ihr wieder auf Tour geht, dass ihr sagt, auch mit dem neuen Album, wir machen eine komplett neue Show?
Also es kommt erstmal darauf an, wie viel wir in der Kasse haben. Also wie wir von der letzten Show, wir haben uns immer so einen Teil davon abgezwackt, von unserem Gewinn quasi, den wir uns ausgeschüttet haben, dass wir gesagt haben, wir investieren einfach in die nächste Tour, dass wir da so ein bisschen mal aus dem Vollen schöpfen können und sagen können, komm, jetzt machen wir mal hier die Prints auf die Jogginganzüge oder so, oder was dann teuer ist, aber sagt, ey, komm, das ist jetzt, das machen wir jetzt. Und dann gibt es einfach auch Leuchttürme während der Show, die wir behalten haben und dann einfach ein bisschen nochmal variiert haben. Aber es gibt halt auch viele Punkte, die dann einfach showmäßig auch super gut funktionieren. Also die dann einfach so gesetzt sind, wo wir sagen, das lassen wir jetzt so. Da kann man jetzt dann rumdoktoren und das jetzt irgendwie noch anders machen. Aber manchmal gibt es halt Sachen, die fallen dann aus der Zeit irgendwie. Manchmal gibt es Sachen, das sind dann irgendwie Evergreens, die funktionieren dann total gut immer. Und dann kommen eben neue Songs dazu. Die muss man dann eben auch irgendwie nochmal
neu
inszenieren und so. Also so, das ist so, da in dem Feld bewegen wir uns.
Vielen Dank dir, Philipp. Ich wünsche dir eine gute Kostümanprobe. Ja. Ich bleibe jetzt bei diesem Vokabular und natürlich gutes Album-Release, gute Tour, gutes Jahr.
Danke.
Und bin sehr gespannt, jetzt das Album nochmal aus deinen Augen quasi zu hören oder mit der neuen Perspektive darauf. Ich finde, das klingt alles total schön und war sehr spannend von dir zu hören. Danke dir.
Danke.
Ich hoffe, diese Folge von Unterwegs mit hat euch Spaß gemacht. Falls ja, könnt ihr den Podcast übrigens gerne bewerten oder mit euren Freunden und Freundinnen teilen oder einfach in 14 Tagen wieder einschalten. Da geht es hier weiter mit einem Gespräch mit dem Schauspieler Samuel Koch.